Weltspiegel, Thema.
In den USA versuchen ausgerechnet Schüler zu schaffen, woran die Politik seit Jahrzehnten scheitert. Sie demonstrieren für schärfere Waffengesetze. Fridays for Future. In ganz Europa streiken Schüler für mehr Klimaschutz. Und auch in Asien, in Hongkong, gehen seit Wochen junge Menschen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Die Wut der Jungen, die sich ungehört fühlen, abgehängt und nicht ernst genommen, darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. Am Mikrofon Philipp Abresch. Seit Wochen gehen in Hongkong tausende junge Menschen auf die Straße, anfangs friedlich, aber diese Proteste werden immer heftiger, auch immer gewalttätiger auf beiden Seiten. Die Polizei setzt Tränengas ein, Schlagstöcke, Gummigeschosse, die Demonstranten schützen sich mit Atemmasken, mit Bauarbeiterhelmen, mit Schilden. Sie blockieren Straßen, besetzen den Flughafen. Wer sind diese jungen Menschen, die so viel riskieren und was treibt sie an? Steffen Wurzel, unser Hörfunkkorrespondent in China, Sie haben ja die Proteste in Hongkong in den letzten Wochen begleitet. Wie würden Sie die Stimmung, die Atmosphäre auf den Straßen Hongkongs beschreiben?
Es ist interessant, dass sich da eine Menge getan hat. Es ist so, dass zu Beginn dieser Massenproteste es, wie zum Beispiel auch vor 5 Jahren bei den sogenannten Regenschirmprotesten, vor allem junge Leute waren, die auf die Straße gingen, weil es ja in Hongkong eine riesige Zivilgesellschaft gibt, nicht nur, aber auch vieler junger Menschen, die sich politisch interessieren. Und für diese jungen Menschen war sozusagen der Auslöser, um auf die Straße zu gehen, dieses umstrittene Auslieferungsgesetz, das es ja möglich gemacht hätte, Menschen, Verdächtige von Hongkong, wo Rechtsstaatlichkeit gilt, nach Festlandchina auszuliefern, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Und deswegen geht das bisher auch nicht. Das ist dieses berühmte Ein-Land-Zwei-Systeme, dass diese Bereiche Hongkong und Festlandchina bisher im Grunde nebeneinander herlaufen. So, und dann war das ein riesiger Aufstand sozusagen innerhalb der Hongkonger Gesellschaft. Und interessant ist, dass das dann angewachsen ist, dass sozusagen die jungen Leute, die auf die Straße gegangen sind, dafür gesorgt haben, diese Geschichte nicht nur publik zu machen, sondern diese Geschichte auch wirklich in die Herzen vieler, vieler anderer Menschen in Hongkong reinzutragen. Das heißt, wir haben dann zu Hochzeiten dieser Proteste, das war so Mitte, Ende Juli, wirklich gesehen, dass zum Teil mehr als 1 Million Menschen in einer 7,5 Millionen Einwohnerstadt auf einmal auf die Straße gegangen sind. Menschen jeden Alters, Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, vom Banker bis zum Müllsammler, würde ich mal sagen, von der Fachärztin bis zur Lehrerin. Ja, inzwischen ist es aber so, dass vor allem seit dieser gewaltsamen Eskalation am Flughafen am Dienstagabend, dass da ganz viele Menschen jetzt sagen, hoppla, so haben wir uns das nicht vorgestellt, mit so krasser Gewalt wollen wir eigentlich nichts zu tun haben.
Sie waren ja kürzlich selbst dort in Hongkong und haben eine längere Reportage mitgebracht. Wir hören mal kurz rein.
Auf geht's, Hongkonger, rufen die Demonstranten im Chatter Garden im Hongkonger Stadtteil Central und weitermachen. Einige tausend Demonstranten haben sich in dem kleinen Park versammelt. Er liegt unmittelbar im Hongkonger Finanzviertel, im Schatten riesiger Hochhäuser. Nur 100 Meter entfernt etwa steht der Bank of China-Turm. Der knapp 370 Meter hohe Wolkenkratzer aus Glas und Stahl ist mit seiner aus dreieckigen Elementen bestehenden Fassade eines der bekanntesten Wahrzeichen der Finanzmetropole. Es sind viel mehr Protestierende gekommen, als in den Park überhaupt hineinpassen. Deswegen haben sich viele auf die Straßen, Gehwege und in die Eingangsbereiche der umstehenden Hochhäuser gestellt. Autos, Busse und Straßenbahnen kommen stundenlang nicht durch. Trotzdem bleibt es zunächst entspannt und friedlich. Es herrscht eine fast schon fröhliche Stimmung. Abends jedoch kommt es nur 1 Kilometer weiter westlich zu Straßenschlachten zwischen einigen radikalen Protestierenden und der Polizei.
So since early June, we've been protesting on the street.
Wir gehen hier seit Anfang Juni auf die Straßen, sagt Protestteilnehmerin Pamela. Sie ist 33 Jahre alt und mit einigen Freundinnen zur Demo gekommen.
We can see an increase, a tightened control over Hong Kong from the colonial Chinese power.
Wir erleben täglich, wie unsere neue Kolonialmacht China immer stärker Kontrolle ausübt auf Hongkong. Und deswegen nutzen wir hier die Gelegenheit und protestieren hier auch für Demokratie und gegen die autoritären Machthaber.
Steffen Wurzel, unser Hörfunkkorrespondent in China, in Shanghai. Es sind ja vor allem junge Menschen, die im Moment auf der Straße sind. Was treibt diese jungen Leute zu diesen Demos?
Ich erwähnte es vorhin schon, grundsätzlich geht es, das war der Auslöser um dieses umstrittene Auslieferungsgesetz, das die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, die ja von Festland China unterstützt wird, dass die zwar für tot erklärt, aber nicht komplett zurückgezogen hat. Und deswegen ist eine der fünf Forderungen, es gibt fünf Forderungen der Demonstranten, zu sagen, okay, ihr müsst bitte, liebe Regierung, dieses Gesetz vollständig zurücknehmen. Aber es gibt noch andere Forderungen. Was die Menschen, die jungen Leute vor allem in den vergangenen zurückliegenden Wochen auf die Straße getrieben hat, ist das wirklich zum Teil sehr heftige und brutale Vorgehen der Polizei. Bisher war es so in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, dass die Polizei hohes Ansehen genoss, auch und gerade bei jungen Menschen, durch die harten zum Beispiel Tränengasaktionen, aber auch das Schießen mit Gummigeschossen aus sehr kurzer Distanz, dass Leute mit Gummigeschossen direkt ins Gesicht geschossen wurden aus 1-2 Metern Entfernung. Das hat viele Menschen wirklich auf die Palme gebracht und wütend gemacht und deswegen gehen die Menschen auf die Straße. Unterm Strich ist es aber so, und das ist das Entscheidende, geht es wirklich den jungen Leuten in Hongkong um die Zukunft. Denn sie wissen, in 28 Jahren ist dieser Ein-Land-Zwei-Systeme-Sonderstatus vorbei und dann wird Hongkong ganz höchst offiziell eine ganz normale chinesische Stadt werden. Und da sagen jetzt viele, nee, wir wollen unsere Rechte, die wir bisher haben, unsere westlichen sozusagen Freiheitsgrundrechte, Demokratie, zwar nicht komplett, aber in Ansätzen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, all diese Geschichten und vor allem auch die Rechtsstaatlichkeit, wir wollen das beibehalten. Und das steht natürlich in absolutem Widerspruch zur Realität in Festlandchina, wo es das ja alles nicht gibt. Dort gibt es keine Zivilgesellschaft, dort gibt es bis auf die Kommunistische Partei keine wirklichen Parteien. Dort gibt es natürlich auch keine Presse- und Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Und deswegen sagen viele junge Leute, wir möchten, wenn wir alt sind, auch noch auf die Straße gehen können zum Demonstrieren. Wir wollen auch noch frei im Internet surfen können, wenn wir das noch wollen. Und deswegen gehen sie auf die Straße.
Vor 5 Jahren hat es schon einmal Proteste gegeben, die Regenschirmproteste. Jetzt seit Wochen, seit Monaten gehen die Menschen auf die Straße. Man hat fast den Eindruck, sowas wie die Demos haben sowas wie eine Tradition. Liegt das auch daran, dass junge Hongkonger vielleicht ganz anders aufgewachsen sind als zum Beispiel junge Menschen in Peking oder in Shanghai? Dass sie auch eine ganz andere Schulbildung genossen haben, aus anderen Elternhäusern kommen?
Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist genau der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Debatte und des gesamten Gesprächs, das wir hier führen. Denn das ist genau der Punkt, dass sozusagen es ein Land gibt, nämlich die Volksrepublik China mit 2 völlig unterschiedlichen Gesellschaften. Das eine sind 1,3 Milliarden Menschen, die seit 70 Jahren in einer kommunistischen Diktatur leben, die so machtvoll ist wie noch nie und die so auch übrigens wirtschaftlich erfolgreich ist wie noch nie. Das ist das eine. Und das andere ist eben Hongkong, eine Stadt, die damit kokettiert, dass sie eine Weltstadt ist, dass sie, das sagen zumindest Statistiken, die freiste Wirtschaft der gesamten Welt hat. Das sind natürlich auch Leute, die dort im Lehrplan im Grunde so unterrichtet werden wie in Europa, wie in Großbritannien, wie Gleichaltrige in Australien, Japan, Taiwan, Kanada, USA und so weiter. Und das widerspricht sich und deswegen ist das wirklich ein Clash der Gesellschaften, so möchte ich es nennen. Und was mir immer ganz wichtig ist, ich lebe seit ungefähr 3 Jahren in China und bin immer so 4-5 Mal im Jahr in Hongkong. Es ist auch wirklich, es fühlt sich komplett anders an. Also auch für Außenstehende, für mich als Europäer, fühlt es sich wirklich an wie ein anderes Land, was es nicht ist, aber es ist natürlich eine völlig andere Gesellschaft.
Sie wohnen ja in Shanghai, da ist auch unser Hörfunkstudio. Wie werden die Proteste eigentlich bei jungen Menschen in zum Beispiel Shanghai oder im übrigen China aufgenommen?
Das ist eine sehr gute Frage, die wird auch leider nicht so oft gestellt, beziehungsweise wird da wenig drüber berichtet. Ich versuche das hier in der Berichterstattung auch immer wieder einfließen zu lassen, dass natürlich das hier eine komplett andere Wirklichkeit ist. Die Volksrepublik China ist die vielleicht härteste Diktatur der Welt oder mit die machtvollste Diktatur der Welt, die aber wirtschaftlich so erfolgreich ist, dass es einem ganz großen Teil, vor allem junger Menschen in China, überhaupt nicht stört, dass hier zum Beispiel eine Komplettüberwachung herrscht, dass hier absolut nicht die Rede ist von Freiheiten, wie wir sie in Europa kennen. Und ich glaube, dass ich in den letzten Tagen mit wirklich vielen Leuten gesprochen habe, die so ja zwischen 20 und 40 sind hier in Festlandchina. Und niemand von denen hat auch nur ansatzweise verstehen können, was in Hongkong gerade passiert. Alle vertreten im Grunde diesen Standpunkt, das sind arrogante Schnösel, die Hongkonger, die glauben ernsthaft, sie seien was Besseres. Dabei sind das nur 7,5 Millionen Menschen. Wir sind hier 1,3 Milliarden Menschen in Festlandchina. Deswegen gibt es hier eine Riesenunterstützung der Menschen für die Staats- und Parteiführung in Peking.
Die Lage in Hongkong, die ändert sich ja im Grunde von Tag zu Tag und auf beiden Seiten scheinen sich die Fronten immer weiter zu verhärten. Junge Demonstranten legen sich mit der chinesischen Supermacht an. Tiananmen 2.0 hört man immer öfter, also ein Militäreinsatz, der den Protesten ein Ende bereiten könnte. Ist das wirklich denkbar oder ist das Quatsch?
Also zunächst ist es so, dass es natürlich jetzt Truppenbewegungen gibt, müssen ja gar nicht unbedingt Soldaten sein, aber es ist so tatsächlich, dass seit einigen Tagen auch die chinesische Staatspresse damit kokettiert. Schaut her, wir ziehen hier gepanzerte Fahrzeuge zusammen in Shenzhen. Das ist sozusagen die Nachbarstadt auf festlandchinesischer Seite von Hongkong. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass es jetzt hier Bewegungen gibt im Sinne von, da wird mit Panzern jetzt über die Grenze gerollt und alles niedergemacht. Ich finde einen Vergleich mit Tiananmen, mit dem Massaker auf dem Platz am Tor des Himmlischen Friedens im Juni 89 absolut unangebracht. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass damals es wirklich für die kommunistische Führung drum ging, den Machterhalt sicherzustellen. Da hat einiges gewackelt. Das ist heute überhaupt nicht der Fall. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die chinesische Staats- und Parteiführung sitzt ziemlich fest im Sattel. Das muss sie also nicht fürchten. Das zweite ist, dass damals von diesen Protesten in Peking, diese Proteste haben ausgestrahlt auf den Rest des Landes. Es gab auch in Shanghai, Chengdu und Guangzhou und anderen Städten und so weiter Proteste gegen die Regierung. Das hat also wie ein Krebsgeschwür aus Sicht der chinesischen Führung gewirkt, diese Protestbewegung. Auch davon ist heute überhaupt nicht die Rede, denn Hongkong ist wirklich der einzige Ort in China, wo die Menschen ihren Unmut so artikulieren. Und deswegen wäre der Vergleich wirklich fahrlässig. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, die chinesische Staats- und Parteiführung, die kommunistische Partei in Peking, die kennt nur Härte, die kennt keinen Widerspruch, die macht seit 70 Jahren keine Kompromisse. Deswegen darf man natürlich dieses militärische Säbelrasseln nicht unterschätzen. Da müssen wir auch aufpassen.
Steffen Wurzel über die Proteste in Hongkong, vielen Dank. Junge Menschen, die für ihre Überzeugungen auf die Straße gehen, man muss dafür nicht erst nach Asien blicken, wir erleben das ja auch vor der eigenen Haustür seit Monaten, immer freitags, Fridays for Future, die Schülerproteste für mehr Klimaschutz. Begonnen hat dieser massenhafte Schülerstreik mit einer einzigen Person, Greta Thunberg. Die Schülerin aus Stockholm hat sich jetzt genau vor einem Jahr im August 2018 vor das schwedische Parlament gestellt und fortan immer freitags mehr Klimaschutz eingefordert. Christian Stichler, unser Skandinavien-Korrespondent, du warst ja damals in Stockholm vor Ort. Wie fing das eigentlich alles an mit Greta?
Ja, erstmal war das ja eigentlich eine sehr innenpolitisch auf die schwedischen Parlamentswahlen gerichtete Aktion. Greta hatte sich vorgenommen, bis zu den Wahlen, die Anfang September waren, jeden Tag vor dem schwedischen Reichstag zu sitzen, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Sie wollte, dass die Pariser Klimaziele eingehalten werden und wollte sozusagen eine Mahnung an die Politiker in Schweden richten. Wir sind dann relativ früh mit ihr in Kontakt gekommen, weil wir haben gehört, da sitzt ein Mädchen jeden Freitag alleine und wirklich am Anfang saß die da ganz alleine vor dem großen Parlament. Und in Schweden ist es so, dass man eigentlich Streiks und so in der Öffentlichkeit sehr selten sieht. Und dann saß dieses Mädchen und wollte sozusagen etwas in der Welt verändern, allerdings erstmal nur auf Schweden bezogen. Und wir waren das erste ausländische Fernsehteam, das mit ihr auch zu Hause in ihrer Wohnung drehen durften. Das war damals noch problemlos möglich. Wir wollten eben zeigen, wie Greta morgens sich fertig macht und wie statt andere Kinder in die Schule gehen, fährt sie eben zu ihrem Streikort und setzt sich da vor das Parlament. Und wir haben dabei ihre Eltern kennengelernt, Svante Thunberg, der ist ja auch mittlerweile sehr in den Medien vertreten und verteidigt sie immer, wenn es Kritik gibt, und haben sie dann eben begleitet einen Tag lang, haben damals aber schon gemerkt, dass das eine sehr eigenwillige Persönlichkeit ist. Das ist kein normales Mädchen gewesen wie jede andere, damals war sie 15 Jahre alt, ist, sondern die war schon, Greta war schon damals sehr speziell und auch sehr fokussiert auf ihre Geschichte. Naja, und dann haben wir natürlich so in der Redaktion auch gesprochen, wer glaubt denn wirklich daran, dass aus diesem Mädchen mal was wird oder dass die wirklich was bewegt? Wir hätten es nie und nimmer gedacht, nach diesen ersten Drehs mit ihr, dass aus diesem kleinen Mädchen da vor dem schwedischen Parlament mal eine solche weltweite Bewegung wird.
Wann ist denn aus dieser One-Man-Show eine internationale Bewegung geworden?
Ja, so genau den Zeitpunkt ist schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, ihr Auftritt bei der Klimakonferenz im polnischen Katowice, das war so ein Zeitpunkt, wo dieses Video, dieser Vortrag, den sie dort gehalten hat, der ging auch viral, der wurde in den sozialen Medien geteilt und das war Anfang Dezember. Also das waren schon ein paar Monate später. Meiner Einschätzung nach war das der endgültige Durchbruch. Wir haben natürlich für die deutschen Medien, auch Spiegel Online und die Welt und die Zeit, haben auch schon früher über sie berichtet. Aber so das ganz große internationale Echo hat sie mit ihrem Auftritt in Katowice erreicht. Und danach ging es ja eigentlich fast wie in einem Erdrutsch sozusagen, verbreitete sich diese Bewegung über die ganze Welt.
Was ist denn Greta für eine Persönlichkeit? Ist sie ein Mädchen wie jede andere?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Und sie geht ja auch mit ihrer Krankheit. Sie hat Asperger gehabt in der Frühphase. Sie ist eine Form des Autismus. Sie war offenbar auch mal magersüchtig. Sie ist auch für ihr Alter ja relativ klein und schmal. Also als wir sie zum ersten Mal getroffen haben, haben wir schon gemerkt, das ist ein besonderes Mädchen. Sie hat ja auch von sich selber gesagt, durch diese Krankheit und durch diese Form des Autismus hat sie auch einen anderen Blick auf die Welt und kann sozusagen die Welt anders wahrnehmen. Deswegen hat sie gesagt, sie nimmt die Welt so wahr mit Klimakrise, wir stehen am Abgrund. Und viele andere Menschen, die ja, leben halt in ihrem Alltag.
Sehen das vielleicht gar nicht.
Genau, und ihr war es möglich, das überhaupt zu sehen und die Welt zu alarmieren. Und Greta ist nach wie vor, wenn man sie so trifft, wir haben vor ein paar Wochen mit ihr in Stockholm den 50. Protesttag am Freitag begleitet. Und da kommt es dann zu solchen Szenen, dass sie mitten auf dem Platz steht und einfach ein Buch, das ihr jemand geschenkt hat oder überreicht hat, einfach das Buch aufschlägt und sich da irgendwo hinstellt und ein Buch liest. Würde keiner von uns machen, so in einer Demonstration ein Buch lesen. Und da ist sie total in dieser Welt und liest ihr Buch. Und man merkt das ja auch bei ihren öffentlichen Auftritten. Sie hat eine Fähigkeit, sich auf Dinge zu konzentrieren und ihre Botschaft dann rüberzubringen. Das ist schon ungewöhnlich für ein Mädchen mit 16. So alt ist sie jetzt mittlerweile.
Von Anfang an gab es ja immer wieder auch Gerüchte, dass hinter Greta andere Leute stehen, dass sie gesteuert wird, dass andere vielleicht sogar ein Geschäft mit ihr machen. Woher kommen diese Gerüchte?
Naja, wo jemand ist, der sich in die Öffentlichkeit stellt und für eine, ich sage jetzt einfach mal, gute Sache, nämlich Klimaschutz demonstriert, dann gibt es natürlich auch immer Kritiker. Wobei natürlich, heute das Netz ist voll mit Kritik, die auch nicht nur freundlich ist. Das muss sich jeder gefallen lassen, der in der Öffentlichkeit steht. Das würde ich mal sagen, ist das Normalmaß, das jeder ertragen muss. Bei ihr gab es aber auch eine Besonderheit und die hat eine schwedische Zeitung aufgedeckt, dass es tatsächlich mit einem, wir nennen es jetzt mal Umweltunternehmer, also jemand, der durchaus ökologische Ziele verfolgt, aber dann trotzdem damit ein Geschäft machen möchte, eine Online-Plattform betreibt und der wollte auch Geld einsammeln für sein Unternehmen und hat damit in diesem Unternehmensprospekt mit Greta geworben. Das wusste offenbar Greta auch. Diese Zusammenarbeit hat für Schlagzeilen gesorgt, wurde dann auch relativ schnell beendet und Gretas Vater hat auch dazu Stellung genommen. Das war vielleicht von ihr ein bisschen blauäugig, sich da vor den Karren spannen zu lassen. Sie hat es aber relativ schnell gemerkt, was allerdings nicht stimmt. Und das war ja immer das, was viele geglaubt haben oder einige verbreiten, dass sozusagen sie von jemand Dritten in den Klimastreik geschickt wurde und sozusagen die Initiative auch woanders herkam. Also das können wir wirklich belegen. Dieses Mädchen hat alleine dort angefangen und hat aus sich heraus diesen Klimastreik begonnen, dass sie sich dann immer mal wieder mit Leuten zusammentut, die möglicherweise ihr nicht so gut tun. Siehe jüngst jetzt ihre Atlantiküberquerung mit Partnern, wo auch natürlich berechtigt oder nicht Kritik aufkommt. Das ist so, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich finde, für jemanden, der da nicht professionell ist, sie hat das bisher eigentlich dieses erste Jahr ganz gut gemanagt.
Mhm. Bei Jugendlichen in Deutschland gilt Greta ja als so etwas wie ein Superstar. Wie wird Greta eigentlich in ihrem Heimatland in Schweden gesehen?
Ja, das ist wirklich nach wie vor ja überraschend, wie klein die Bewegung in Schweden eigentlich ist. Bis auf den internationalen Demonstrationstag, ich glaube im Februar diesen Jahres war das, sind die Fridays for Future Demonstrationen in Stockholm nach wie vor eine Geschichte von wenigen Dutzend Schülern. Wir waren zuletzt, wie gesagt, am 50. Streiktag dort. Das waren vielleicht 40 maximal Protestler und gefühlt 100 Journalisten, die dort waren und Greta umlagert haben. Die Bewegung ist sehr klein. Uns hat dann eine Frau gesagt, ja, in Schweden, man streikt einfach nicht gerne. Das machen wir nicht. In Schweden glaubt man immer nach wie vor noch so ein bisschen daran. Vater Staat kümmert sich darum. Wir brauchen nicht ein kleines Mädchen, das uns vor der Klimakrise rettet, sondern das macht der Staat. Die Bewegung, wie gesagt, in Schweden ist nach wie vor relativ klein. Sie hat eine deutlich größere Wirkung außerhalb, auch wenn die Schweden mittlerweile so ein bisschen stolz sind auf ihre Greta und in Schweden auch inzwischen sehr oft vom sogenannten Greta-Effekt gesprochen wird. Immer wenn irgendwas für Klimaschutz mehr getan wird, dann heißt man, ja, das wird wohl der Greta-Effekt gewesen sein.
Seit einem Jahr gibt es jetzt diese Schulstreiks. Wenn wir mal Bilanz ziehen, wie würde die ausfallen?
Ja, schon beeindruckend, wenn man nur dieses eine Jahr sieht, von einem Mädchen zu einer Bewegung. Weltweit in mehr als 100 Ländern gab es ja Klimastreiks. Mittlerweile Millionen Schüler sind auf die Straße gegangen. Es gibt ein Netzwerk Fridays for Future mit, zuletzt gelesen, 600 Ortsgruppen allein in Deutschland. Da ist schon was entstanden, was, glaube ich, nicht nur an Greta hängt. Und das ist auch möglicherweise ihre Chance, dass sie etwas geschaffen hat, was jetzt vielleicht von alleine läuft, was eine Bewegung wird. Jetzt im September wird es ja den Streiktag geben, wo auch Erwachsene aufgefordert sind, die Arbeit niederzulegen, also jetzt raus von der sozusagen rein schulischen Veranstaltung hin zu einer wirklichen Protestbewegung, die breiter ist. Und möglicherweise, wenn man so guckt, wie die politische Stimmungslage ist, auch bei uns, Meinungsumfragen, die Grünen liegen plötzlich auf Platz 1. Da kann man auch natürlich in gewisser Weise vom Greta-Effekt sprechen. Sie hat schon sehr viel erreicht und Fridays for Future, mein Eindruck ist, ist eine Bewegung, die mittlerweile auf eigenen Füßen steht, die Greta sicherlich immer noch braucht für Impulse, aber der Klimaschutz und das Thema Klimaschutz ist, glaube ich, durch Greta und durch die Bewegung deutlich breiter in der Bevölkerung, auch in der Politik verankert.
Vielen Dank, Christian Stichler, war das über den Greta-Effekt und wie aus einer kleinen Demo einer Schülerin eine weltweite Bewegung wurde.
Weltspiegel, der andere Blick.
Junge Menschen auf den Straßen in Hongkong, Schüler in ganz Europa streiken für das Klima. Ich will darüber jetzt mit jemandem sprechen, der nicht mehr in die Schule geht, nicht mehr als Schüler auf die Straße. Jemand, der schon im Ruhestand ist, aber jemand, der ein sehr gutes Gespür dafür hat, was junge Menschen umtreibt. Ruprecht Polenz, CDU-Politiker, lange Generalsekretär seiner Partei und seit einigen Jahren sehr aktiv in den sozialen Medien und im Gespräch mit jungen Menschen. Herr Polenz, wir erwischen Sie gerade im Frankreich-Urlaub, deshalb per Telefon. Der Tagesspiegel, der hat Sie der junge Leuteflüsterer genannt. Wie gefällt Ihnen so ein Titel?
Ich weiß nicht, ich kenne ja nur den Film Der Pferdeflüsterer und jetzt würde ich junge Leute nicht gerade mit Tieren vergleichen wollen. Aber wenn damit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass ich mich darum bemühe, auch Menschen zu verstehen, die noch nicht so alt sind, die heranwachsend sind, dann stimmt das sicherlich. Es liegt ja auch daran, wir haben Kinder, wir haben Enkel. Also das ist sozusagen auch eine tägliche Übung.
Ich habe den Eindruck, gerade gehen überall junge Menschen auf die Straße, weil sie sich nicht ausreichend gehört fühlen. Woher kommt das Ihrer Meinung nach, dass junge Menschen mit so viel Energie und ja auch sehr entschieden auf die Straße gehen und mitbestimmen wollen?
Also ich würde jetzt nicht vergleichen, was Sie in der Anmoderation auch hintereinander hatten, Hongkong und Fridays for Future, weil in Hongkong sind die Bedingungen, um auf die Straße zu gehen, ja nochmal ganz andere, als das bei den Demonstrationen für Fridays for Future ist. Beiden Anliegen ist aber sicherlich gemeinsam, dass junge Menschen natürlich sagen, wir haben unser ganzes Leben vor uns, wie soll das eigentlich ablaufen? Und wie stellen wir uns das vor? Und dann stellt man sich eben vor allen Dingen in Hongkong, denke ich, vor, dass der Sonderstatus erhalten bleibt, dass man die Freiheiten hat, die die Eltern bisher hatten und dass es nicht so aussieht, wie in China insgesamt. Und bei Fridays for Future ist ja klar, man macht sich Sorgen um die Temperaturerhitzung der Erde, um die Frage, was das dann auch mit dem eigenen Leben machen kann. Und das sind, glaube ich, dann die vergleichbaren Dinge, weshalb vor allen Dingen jüngere Menschen sagen, also ich muss ja irgendwie in einer Welt leben können, die lebenswert ist. Ich habe Sorgen, dass sich das zum Schlechteren hin entwickelt und deshalb demonstriere ich.
Den Frust vieler junger Menschen in Deutschland hat ja auch Ihre Partei abbekommen. Ich erinnere mich an dieses Video von Rezo, die Zerstörung der CDU, kurz vor der Europawahl. Was haben Sie da eigentlich im ersten Moment gedacht?
Also ich habe auf Twitter gesehen, erstens, dass es dieses Video gab, zweitens, dass es sehr schnell über 1 Million Klicks hatte und das ging weiter, wie man so schön sagt, viral ab. Und dann habe ich mir das auch angeguckt und habe mich im ersten Moment geärgert. Ich habe gedacht, er kann ja nun nicht alles Elend dieser Welt bei der CDU abladen, so als wären wir da alleine für verantwortlich. Und habe dann auch in diesem Sinn meines ersten Ärgers 2, 3 Kommentare getwittert. Und dann bekam ich Antworten drauf, einige zustimmend, aber doch überwiegend sehr kritisch. Manche haben auch gesagt, also so hätten sie sich meine Antwort eigentlich nicht vorgestellt. Naja, und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, habe dann am Abend das ganze Video nochmal angeschaut und kam dann auf die Idee, Rezo einen offenen Brief zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. In diesem Brief habe ich ihm in einigen Punkten, durchaus auch in wichtigen Punkten, recht gegeben, habe ihm aber auch in anderen, die ich fand, auch wichtigen Punkten, etwa bei der Außenpolitik, auch widersprochen und habe dann diesen offenen Brief auf meinem Twitter-Account, auf meinem Facebook-Account öffentlich gemacht. Also ich hatte zwar versucht, ihn auch einem Medium anzubieten, aber die hatten das letztlich nicht haben wollen. Da habe ich gedacht, ich verbreite das einfach mit meinen Möglichkeiten. Und das hatte dann ein sehr, sehr großes Echo sofort. Und im Ergebnis, wenn man heute drauf schaut, haben etwa 1 Million Menschen diese Antwort von mir auch irgendwie angeklickt und sich damit auseinandergesetzt. Es gab tausende von Kommentaren. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass so ein offener Brief, den ich da in der Nacht geschrieben hatte, auf einmal so eine Resonanz finden würde.
Seitdem Sie im Internet sind und ja den direkten Kontakt viel einfacher, viel leichter pflegen können, was hat sich denn bei Ihnen geändert eigentlich in der Art und Weise, wie Sie auf die Welt blicken?
Für mich hat sich insofern ja etwas verändert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich, auch wenn ich jetzt schon eine ganze Zeit im Ruhestand bin, dadurch die Möglichkeit habe, nicht nur an Diskussionen teilzunehmen, sondern ich glaube schon auch den einen oder anderen Impuls zu setzen, der dann weiter diskutiert wird.
Warum sehen viele junge Leute im Moment die Straße oder das Internet eher als Betätigungsfeld an, als zum Beispiel die Arbeit in einer Partei, die mein Eindruck so viele nicht so sexy finden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das kostet auch Zeit, sich in ein Thema einzuarbeiten. Es kostet Zeit und auch Fleiß, sich Argumente zu erarbeiten, um andere zu überzeugen. Und eben auch eine bestimmte Ausdauer. Das muss nicht jeder wollen, aber jeder, der letztlich politisch Erfolg haben möchte, muss eigentlich dazu auch bereit sein.
Viele, die in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen sind, die sind ja noch nicht in dem Alter, in dem sie ihr Kreuzchen machen können in der Wahlkabine. Glauben Sie, die haben trotzdem eine Chance, gehört zu werden?
Ja, doch, sicher. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, bildet sich eigentlich sehr früh. Also man kann nicht sagen, ich mache bis 18 gar nichts und auf einmal fange ich von heute auf morgen auf 100 an, mich zu engagieren. So wird das in den wenigsten Fällen laufen. Die meisten, die mit 18 irgendwo eine Rolle haben in politischen Auseinandersetzungen, bei Nichtregierungsorganisationen, in kommunalen Gremien, in Parteien, die haben in der Regel schon wesentlich früher angefangen, mitzudiskutieren, sich zu engagieren ein Stück weit. Deshalb, wenn sich junge Menschen mit 14, 15 anfangen, für solche Themen zu interessieren, ist das A, sehr zu begrüßen und B, auch immer ernst zu nehmen.
Vielen Dank. Ruprecht Polenz war das über Protestkultur, über junge Menschen, die wollen, dass ihre Stimme endlich gehört wird und darüber, warum es sich oft lohnen kann, sich gegenseitig zuzuhören. Das war der Weltspiegel-Podcast. Redaktion Klaas-Oliver Richter. Am Mikrofon sagt Tschüss, Philipp Abresch.